Genau, ja. Und da ist jetzt weder die betreffende Person noch der Vorgesetzte unter Anführungszeichen schuld, sondern da kann man sich fragen, kann man da vielleicht systematisch was ändern? Und da sind wir jetzt auch schon ein bisschen bei den Maßnahmen. Gibt es vielleicht an der einen oder anderen Stelle die Möglichkeit, Arbeitszeiten flexibler zu gestalten, Arbeitseinteilung eigenständig gestalten zu lassen, damit einfach auch dann der beste Output geliefert werden kann? Ja, also das wäre so ein Thema.
Ja, hallo, hier ist dein Podcast Love to Lead für New Work und New Leadership von Vitas und Partner. Wir haben uns schon seit vielen Jahren das Motto Inspiring Leaders and Organizations auf die Fahne geschrieben und begleiten gerne Führungskräfte und Organisationen bei der Transformation. Ich bin Barbara Vitas und freue mich, dass du uns auch heute wieder deine Zeit und dein Ohr schenkst. Ja, hallo, und heute habe ich eine Frau zu Gast, die viel Gespür für Menschen und zukunftsfähige Arbeitswelten zeigt. Mein Gast ist Sophie Desmarais. Herzlich willkommen in meinem Podcast, liebe Sophie.
Ja, vielen Dank für die Einladung, liebe Barbara, und diese Vorstellung. Freue mich sehr.
Sophie war in den verschiedensten Funktionen im Bildungsbereich tätig und hat mit den Generationen gearbeitet, die den Arbeitsmarkt künftig prägen. Heute ermöglicht sie Lernen und Entwicklung in Unternehmen und setzt sich dafür ein, dass Arbeitsplätze so gestaltet werden, dass alle Mitarbeitenden aufblühen und ihr Bestes geben können. Und nicht nur in Form von wir denken Feng Shui, sondern noch viel breiter und größer gedacht. Herzlich willkommen nochmal. Ja, Sophie, sicherlich habe ich irgend noch das eine oder andere vergessen oder du möchtest das ergänzen.
Vielen Dank für diese Vorstellung. Du, ich muss sagen, du hast meine berufliche Vergangenheit und Gegenwart da schon sehr gut zusammengefasst. Wenn ich noch was ergänzen darf, dann wäre es vielleicht, dass ich einfach auch gespannt bin, welche Möglichkeiten und Begegnungen sich in der Zukunft noch ergeben werden, weil da freue ich mich immer über den Austausch und über Impulse und bin neugierig.
Ja, wunderbar. Wir haben uns ja im Vorfeld ausgetauscht und uns auf den Titel geeinigt, warum Inklusion kein HR-Thema mehr ist und was das für Führungskräfte bedeutet. Und da wollen wir nochmal den Fokus hinlegen. Aber liebe Sophie, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer dich noch etwas besser kennenlernen können, was sind denn so drei wesentliche Meilensteine, die dich beruflich dahin gebracht haben, wo du heute bist? Beruflich oder auch vielleicht, wo du sagst, das war auch ein privater, wichtiger Meilenstein, ein Moment, der dich sehr geprägt hat.
Okay, also sozusagen drei Highlights, die mich zu der beruflichen Person gemacht haben, die ich heute bin.
Ja.
Ja. Ich würde vielleicht einmal als erstes sagen, das war mein Elternhaus, in dem ich aufgewachsen bin und in dem ich bestärkt wurde, meine beruflichen Interessen zu folgen. Also das hat sicher einen Einfluss auf mich gehabt und hat dann auch zu meiner Studienwahl geführt, die aus Interesse war. Also Bildungswissenschaft habe ich studiert. Und als zweiten Punkt, der mich auf jeden Fall beruflich geprägt hat, das war die frühe Führungsrolle, relativ bald nach dem Studium, in der ich einfach sehr viel gelernt habe. Und wenn ich noch einen dritten Punkt nennen darf, wo ich sage, das hat mich
gerne
geprägt, dann ist es die Ausbildung im Human Resource Management, die ich vor gar nicht allzu langer Zeit abgeschlossen habe. Einerseits, weil mich die Strukturen des Personalwesens noch einmal viel verständlicher geworden sind, aber andererseits auch, weil ich meine vergangene Führungsrolle noch einmal ganz anders einordnen und reflektieren konnte. Also da hat sich für mich ein bisschen so ein Kreis geschlossen, muss ich da sagen. Wir hatten da nämlich so einen Workshop zum Thema Führung in dieser Ausbildung von der wunderbaren Katharina Bayer. Und da hatte ich so die Erkenntnis, Leadership, das ist eine eigene Disziplin und die will gelernt sein. Und da habe ich für mich reflektiert, ich mache jetzt diesen Workshop und habe dann damals, war ich schon in einer Führungsposition, ohne das wirklich gelernt zu haben, sage ich einmal nicht. Und ich habe auch so selbst den Eindruck gewonnen, dass das durchaus üblich ist, dass auch in anderen Unternehmen fachlich kompetentes Personal zur Führungskraft befördert wird und nicht unbedingt die Person, die wirklich für das Führen am besten geeignet ist. Gell? Also das sind so Themen, die ich echt spannend finde. Wenn ich dann so zurückgedacht habe an meine erste Führungsrolle, was hat mich da geprägt? Du musst dir vorstellen, ich war davor schon als Pädagogin tätig. Mhm. Das ist ja auch in einer Form die Leitung einer Gruppe von Kindern und Jugendlichen.
Ja.
Und wie ich dann jetzt reflektiert habe, habe ich mir gedacht, irgendwie habe ich diese pädagogische Haltung dann auch mitgenommen ins Leadership.
Mhm.
Und ich meine, also jeder Mitarbeiter, kein Mitarbeiter, keine Mitarbeitende möchte wie ein Kind behandelt werden. Darum geht es auch gar nicht, ja. Sondern es geht um die Haltung dahinter. Es geht darum, Mitarbeitende zu befähigen, Wissen weiterzugeben, Entwicklung zu fördern, gleichzeitig aber auch Orientierung zu schaffen, klare Grenzen zu setzen. Und das ist was, das ich da von der Pädagogik mit in die Führungsrolle auch genommen habe. Ja, ist mir aber erst relativ spät dann eigentlich klar geworden. Es war eher intuitiv.
Ja, da haben wir etwas gemeinsam. Also ich habe auch erst fürs Lehramt studiert. Und was natürlich Führungskräfte häufig gar nicht haben, sie kommen wirklich von der besten Expertenrolle in die Führung, teilweise auch von ihren eigenen Kolleginnen und Kollegen. Und dann stehen sie und haben Vorbilder oder auch Antivorbilder. Und das ist das, woran sie sich orientieren. Aber das, was du sagst, das Leadership eine eigene Disziplin ist, dass das gelernt wird. Das kommt häufig erst sehr spät und das sehe ich auch in Führungskräfteentwicklungsprogrammen, dass jemand dann schon vielleicht 4 Jahre, 5 Jahre oder länger in der Führungsrolle ist und dann erst in ein Programm kommt. Und ganz selten haben wir wirklich etwas für Nachwuchsführungskräfte, was eigentlich fast alle sind, das erste Mal in diese Rolle kommen. Ja, und da ist dieser ganz besondere Blick. Du bringst den pädagogischen Blick mit und sagst, ja, warum nicht auch diese Haltung? Wie kann ich denn Wissen vermitteln und aber auch Entwicklung fördern? Ja, und du hattest in unserem Vorgespräch erzählt, dass man in der Pädagogik bis 2009 immer über Integration gesprochen hat und bemüht war, das zu erreichen. Und jetzt in den letzten fast 20 Jahren man eher über Inklusion spricht. Und das Thema Diversität, also ich habe das ja auch in meinem Buch, in meinem Fachbuch Global Management, ein Tanz mit den Eisbergen geschrieben, dass halt dieses Thema auf diese Diversität zu achten und auch voneinander zu lernen, dass das halt sehr, sehr wichtig ist. Gerade in dieser sehr internationalen Welt, wo wir halt nicht nur Teams führen, die halt bei uns sind, international sind, sondern teilweise auch andere Länder mit einbeziehen. Ja. Das heißt, wir haben in großen Unternehmen inzwischen erkannt, wie wichtig Diversität ist und dass wir eben auch wirklich Diversity-Managerinnen in diesen Positionen haben. Und dennoch hast du gesagt, du hast den Eindruck, dass viele den Unterschied zwischen Integration und Inklusion im Unternehmenskontext noch nicht verstanden haben. Und das Diversity Management eher als ein soziales Projekt und nicht so als, oh yeah, das haben wir ja auch noch, nice to have, betrachtet. Also als strategischer Business-Faktor der Innovation und Leistungsfähigkeit des Unternehmens langfristig steigert. Einmal die Frage, wie kommst du da drauf? Was ist auch der Unterschied zwischen Inklusion und Integration oder besser gesagt Integration, wo wir alle ein Bild davon haben und was dann unterschiedlich ist in der Inklusion und warum ist es überhaupt so wichtig?
Also ich habe schon noch den Eindruck, dass gerade in der letzten Zeit, in den letzten Jahren das Thema Diversity und Inklusion stärker Einzug gehalten hat in den Unternehmensbereich. Das finde ich auch sehr wichtig. Man muss nur aufpassen, dass das nicht dann nur leere Worte sind, sage ich jetzt einmal ein bisschen provokant und übertrieben natürlich.
Ja.
Ich hatte aber tatsächlich ein Erlebnis, das mich da ja ein bisschen auch selbst wachgerüttelt hat und erschrocken hat, weil das für mich, die ich aus der Pädagogik komme, so was Selbstverständliches ist, wo ich das Gefühl habe, das ist im Unternehmenskontext noch nicht angekommen und das ist der von dir angesprochene Unterschied zwischen Integration und Inklusion. Ja.
Ja.
Integration, um das vielleicht einmal kurz auch aufzuklären, da geht es darum, Personen, die nicht der Norm entsprechen, die man könnte sagen, anders sind, in welcher Form auch immer, ihnen zu helfen, in unser normatives System reinzupassen. Ja. Bei der Inklusion geht es um eine ganz eine andere Haltung, einen anderen Ansatz im Hintergrund. Weil da geht es darum, Systeme so zu gestalten, dass sie für alle passend sind. Das ist also ein systematischer Ansatz, wo man an den Rahmenbedingungen schraubt. Ja, anstatt an der einzelnen Personen zu sagen, hey, du bist anders, wie können wir schauen, dass du zu uns passt? Ja, darum geht's. Genau. Ja,
und dann hattest du auch noch das Thema der Neuroinklusion im Vorgespräch. Wenn du uns da nochmal hilfst, was heißt das denn mit der Neuroinklusion? Und wo müssen wir uns das vorstellen, dass das wichtig ist?
Ja, das ist absolut wichtig. Neuroinklusion, vielleicht beschreibe ich es im Unternehmenskontext gleich direkt. Da geht es darum, Arbeitsplätze so zu gestalten, dass alle Mitarbeitenden ihr Bestes geben. Und zwar völlig unabhängig davon, wie ihr Gehirn tickt. Ja, du kannst dir das so vorstellen. Unsere Gehirne, die ticken ein bisschen verschieden von uns Menschen in der Gesamtheit, sage ich einmal. Ja? Und das ist auch gut so. Ja, also manche Menschen denken eher in Bildern, andere eher in Worten oder Zahlen. Manche brauchen eher eine ruhige Umgebung, um aufzublühen. Und andere gehen erst so richtig im Chaos auf. Ja? Das heißt, da gibt es gewisse Unterschiede. Und im Groben und Ganzen kann man da zwischen zwei Gruppen unterscheiden. Das eine sind die sogenannten neurotypisch. Das heißt, die sind die Mehrheit, die entsprechen der Norm. Ja, das sind 80%. Und die anderen 20% bezeichnet man als neurodivergent. Ja, und das sind beispielsweise, damit man sich eine Vorstellung machen kann, Menschen mit ADHS, Leute im Autismus-Spektrum, Hochsensible etc. Ja. Und auch da ist auch im Unternehmenskontext immer wieder die Rede davon, zum Glück. Ich habe da im März auf der HRX, das ist eine große Fachmesse im Personalbereich, einen wirklich guten Vortrag hören dürfen von der Nadine Schumacher, die erklärt hat, inwiefern es Änderungen im System bedarf, damit Rahmenbedingungen herrschen und sich wirklich alle, das heißt auch Neurodivergente, gut orientieren können und dann im Endeffekt ihre Fähigkeiten einbringen können, aufblühen können. Das heißt, ganz klar, wir haben ja vorher gehört, Inklusion, da geht es um die Rahmenbedingungen und wie man sie ändern kann. Ja, hat das wirklich gut erklärt und dann hat eben ein Zuschauer dann aufgezeigt am Ende des Vortrags und meinte so, ja okay, aber wie erkenne ich denn jetzt genau, wer diese Neurodivergenten bei mir im Team sind?
Genau.
Und das hat mich so frustriert, weil ich mir gedacht habe, ich sehe, dass du es gut meinst. Ich sehe, dass du was verändern möchtest und du fragst sogar nach. Aber wovon du sprichst, das ist nicht Inklusion, das ist Integration. Ja? Da geht es darum, okay, ich will herausfinden, wer sind die, die anders sind und wie kann ich ihnen helfen, muss ich jetzt fast unter Anführungszeichen setzen, in unser System zu passen, aus Sicht der Neurotypischen. Ja. Und das ist nicht Inklusion. Inklusion bedeutet, wie kann ich das System verändern, damit es für alle passend ist. Und da können wir natürlich auch gern dann ein bisschen mehr drauf eingehen, gell? Weil ich glaube, das ist was ganz was Wichtiges, wo noch viel zu wenig darüber gesprochen wird.
Ja, ich glaube, das ist auch ein neuer Aspekt aus meiner Perspektive. Weil wenn wir halt heute Persönlichkeitstests machen, dann schauen wir ja nach den unterschiedlichen Typologien. Meistens kommt es aus der Selbsteinschätzung, wie sehe ich mich selber, um dann zu sagen, wie schaffen wir denn eine gute Zusammenarbeit, sei es also in den Teams, sei es auch bereichsübergreifend. Also wie schaffen wir das, wenn ich halt eine bestimmte, aus meiner Sicht, Typologie habe? Wie kann ich denn gut mit anderen zusammenarbeiten? Meistens geht es auch darum, okay, wie kann ich mich noch ein bisschen mehr anpassen, so damit halt das gesamte Gefüge sehr funktional wird und auch gut in der Zusammenarbeit ist. Das heißt, auch für Führungskräfte ist wichtig, dass wir sagen, ja, also es ist gut, dass du dir mal Gedanken darüber machst, dass Menschen unterschiedlich sind. Ich habe das also in meinem Buch auch genannt, dass es eine gewisse Andersartigkeit gibt. Also Menschen haben gelernt, andersartig zu sein. Da bin ich immer noch in der Sozialisierung. Was habe ich denn gelernt? Ja, und was bringe ich denn eventuell von zu Hause aus mit, mich in einer bestimmten Situation zu behaupten, anzupassen, etwas zu erreichen? So, aber du redest ja von etwas ganz anderem, wo du sagst, jeder Fünfte im Unternehmen, im Team, und wenn wir selbst über kleine Teams reden, dann ist es wahrscheinlich immer einer im Team, der eine Neurodiversität mitbringt. Und das ist ein Blick darauf, da haben wir eigentlich noch gar nicht so drüber nachgedacht. Ja, also wenn wir halt über ADHS reden, dann wissen wir, da gibt es bestimmte Tätigkeiten, die ganz besonders stimmig sind. Und auch da ist es für die Führungskräfte, dass sie halt wissen, wie führe ich denn zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Team reinweg habe, aus Menschen, die sich über ADHS praktisch in den Arbeitsmarkt hineinbringen oder mit ADHS, wie führe ich die, damit sie sich nicht selbst überschätzen, damit sie nicht, völlig über ihre Grenzen gehen. Was muss ich da als Führungskraft wissen? Und jetzt sagst du, naja, wenn wir Inklusion anstreben, bearbeiten wir oder gestalten wir das System so, dass es für alle passt. Und was muss ich denn da als Unternehmen, vielleicht auch als Führungskraft berücksichtigen, damit das Umfeld, du hast gesagt, ist es laut, ist es leise, so gestaltet ist, dass es für alle passt.
Da kann man tatsächlich einiges tun und auch schon mit kleinen Schritten was bewirken. Mhm. Mir geht es ja auch immer darum zu schauen, okay, was ist denn tatsächlich umsetzbar, gell? Ja, du hast auch schon was Wichtiges genannt. Einerseits, du möchtest die Führungskräfte einbinden und hast mich gefragt, okay, was kann man als Führungskraft machen? Aber was kann man vielleicht auch an der Struktur des Unternehmens ändern? Ich werde auf beides gerne ein bisschen eingehen.
Gerne.
Ich glaube, für die Führungskräfte ist schon viel getan, wenn eine gewisse Sensibilisierung da ist. Mhm. Ja, wenn ich mich einmal grundsätzlich damit auseinandersetze, vielleicht jemandem zugehört habe, der sich damit ein bisschen auskennt und einfach ein Wissen darüber hat, was ist denn das Neurodivergenz? Ja, also erstens einmal, dass das gibt. Und was macht diese Menschen aus? Und dass das relevant ist, ich glaube, darüber brauchen wir jetzt nicht mehr sprechen, weil wenn wir haben, jeder Fünfte, dann betrifft das ja wirklich jedes Unternehmen. Ja, egal, ob jetzt diagnostiziert oder nicht. Und was man vorweg schicken muss, ist, es gibt ja diesen wunderschönen Spruch, kennst du einen Autisten, kennst du einen Autisten. Ja, also es gibt natürlich auch unter diesen 20%, wie könnte es anders sein, viele Unterschiede, ja. Mhm. Aber man kann natürlich gewisse Tendenzen erkennen. Wenn wir jetzt im Arbeitskontext bleiben, haben wir jetzt gehabt Menschen im Autismus-Spektrum, die haben zum Beispiel die Stärke im Unternehmen für eine höhere Qualität zu sorgen durch ihre Detailgenauigkeit, durch ihre Fähigkeit zur Mustererkennung, ja. Auch Loyalität und Innovation sind da zwei Stärken, die ich nennen würde, weil wenn das Hirn anders tickt, wie ich salopp formuliert habe, dann fallen dir vielleicht auch auf, okay, wo kann man vielleicht ein Produkt oder einen Prozess noch verbessern, wenn man da von einer ganz anderen Richtung denkt. Ja? Mhm. Wenn wir jetzt einmal in Richtung ADHS mehr schauen, viele ADHSler und ADHSlerinnen, aber nicht nur, arbeiten in Hyperfokusphasen. Mhm. Was bedeutet das? Das heißt im Endeffekt, da kommen so Energieschübe und in diesen Stunden, wo man diesen Energieschub hat, kriegt man irrsinnig viel hin in dieser kurzen Zeit. Ist fast wie eine Superpower. Ja, also das ist total cool. Aber das kommt natürlich mit einer Folge. Weil wenn ich in kurzer Zeit so viel Energie auch verbrauche und da so viel schaffe, brauche ich natürlich nachher eine Pause, weil ich habe nicht unendlich Energie. Ja. Grundsätzlich ist einfach eine andere Form zu arbeiten. Aber jetzt müssen wir das wieder in den Kontext setzen, weil ich muss schon sagen, die meisten Arbeitssysteme, da wird das, was ich schaffe, nicht, also da werde ich nicht nach Output bezahlt, sondern nach Zeit, die ich arbeite, Zeit, die ich im Unternehmen verbringe. Schwierig, ja, weil in dem Fall kann ich ja nicht einfach zu Mittag gehen, weil ich mein Tagespensum erfüllt habe, sondern muss ich weitermachen. Und dann wundert es dich, wenn wer Burnout kriegt. Weißt du, was ich meine? Also.
Ja, oder wenn er halt wirklich so volatil ist, ne? Also vielleicht morgens ausgeruht, das Energiebündel, und dann geht's mit einem Mal nicht mehr, weil die Akkus leer sind.
Genau.
Ja, und eigentlich, wenn ich in meinem normalen Rhythmus wäre, würde ich vielleicht eine Stunde schlafen oder vielleicht sogar weniger und wäre wieder in der Energie.
Genau. Ja. Und da ist jetzt weder die betreffende Person noch der Vorgesetzte unter Anführungszeichen schuld, sondern da kann man sich fragen, kann man da vielleicht systematisch was ändern? Und da sind wir jetzt auch schon ein bisschen bei den Maßnahmen. Gibt's vielleicht an der einen oder anderen Stelle die Möglichkeit, Arbeitszeiten flexibler zu gestalten, Arbeitseinteilung eigenständig gestalten zu lassen, damit einfach auch dann der beste Output geliefert werden kann? Ja. Also das wäre so ein Thema. Ich habe schon kurz angedeutet, natürlich gibt es viele Unterschiede, aber jetzt ist die Frage natürlich, was macht denn diese Gruppe aus? Was ist die Gemeinsamkeit und wo liegt vielleicht auch eine Herausforderung? Bis jetzt habe ich vor allem über die Stärken gesprochen. Und das, was alle Neurodivergenten eint, ist eine gewisse Reizsensibilität. Ja, das heißt, Geräusche werden schnell als laut und störend wahrgenommen, eine Sensibilität auch, was Licht betrifft, ja. Ich meine, stell dir vor, dein Kollege neben dir telefoniert mit lauter Stimme, das ist seine normale Stimme, aber die neurodivergente Person empfindet das als sehr störend vielleicht. Ja. Und in der Hinsicht könnte man andenken, dass man Reizschutz zur Verfügung stellt. Ja. Dass man entsprechende Noise-Canceling-Kopfhörer zur Verfügung stellt, wo es möglich ist, dass Homeoffice angeboten wird oder ja, dass man vielleicht einen ruhigeren Arbeitsplatz beschaffen kann, je nachdem, was die Umstände und die Umgebung zulassen. Aber einfach, wenn man das mitdenkt, ist schon viel passiert im Endeffekt, ja. Und was vielleicht, dass ich noch ein bisschen auf die Führungskraft eingehe, ich sage einmal so, wenn man darauf sensibilisiert ist, werden einem wahrscheinlich eh solche Maßnahmen schon einfallen. Ja, das brauche ich dann gar nicht mehr extra dazu sagen. Aber was ich vielleicht noch erwähnen möchte, das ist die psychologische Sicherheit. Ich glaube, man unterschätzt, was das ausmacht. Ja, wenn man sich wohlfühlt und sicher fühlt, dann kann man so richtig aufblühen. Und das betrifft natürlich alle Menschen. Im Fall von Neurodivergenten heißt das im Besonderen, dass Struktur gibt, ja, dass Wertschätzung gibt und dass eine sehr klare Erwartungshaltung auch kommuniziert wird. Das ist wichtig. Ja. Also für alle Führungskräfte da draußen, das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ja.
Ja, ich wollte den Blick noch einmal auf die Person selbst richten. Denn wir gehen ja meistens nicht davon aus, dass Menschen mit einer fertigen Diagnose kommen. Die wenigsten sagen, ich habe ADHS oder ich bin hochsensibel, weil sie einen ärztlichen Bericht in der Tasche haben. Sondern viele spüren einfach, da fällt mir etwas schwer oder in diesem Umfeld funktioniere ich so richtig gut und in einem anderen überhaupt nicht. Und ich glaube, genau darum geht es, sich selbst besser zu verstehen, zu erkennen, was brauche ich denn eigentlich, damit ich gut arbeiten, gut leben und auch gut mit mir selbst umgehen kann. Und da sind wir mitten im Thema Selbstführung, was für mich bei Love to Lead ja ein ganz besonderer Aspekt ist. Wie führe ich mich selbst? Wie finde ich heraus, welche Arbeitsumgebung, welcher Beruf oder welche Aufgaben wirklich zu mir passen? Und was muss ich über mich selbst wissen, privat wie auch beruflich, damit ich meine Stärken leben kann, statt permanent gegen mich selbst zu arbeiten?
Ja, lass mich mal überlegen, was würde ich Menschen empfehlen, die sich jetzt vielleicht auch irgendwo angesprochen fühlen, unabhängig davon, ob sie eine Diagnose haben oder nicht. Das ist jetzt in dem Fall ganz irrelevant. Vielleicht macht es euch bewusst, dass ihr nicht allein seid. Ich glaube, das ist jetzt deutlich geworden, selbst wenn es sich manchmal so anfühlt. Das sind tatsächlich 20% der Weltbevölkerung. Geht man davon aus, das sind extrem viele Menschen. Informiert euch über das Thema, tauscht euch aus mit Gleichgesinnten. Ich glaube, das kann sehr hilfreich sein. Man lernt sich dadurch auch selber besser kennen. Man versteht die eigenen Stärken und Grenzen wesentlich besser. Ich glaube, es ist auch ganz wichtig, nachsichtig mit sich zu sein, wenn man eine Erschöpfung spürt, ja. Vielleicht erschöpfter ist, als man es bei anderen Menschen beobachtet ab und zu. Ich sage einmal so, mit der Andersartigkeit stoßen viele schon als Kind auf Irritation und vielleicht sogar Missfallen. Und dann passt man sich natürlich schnell den gesellschaftlichen Normen an. Oft unbewusst, ja. Aber das ist natürlich anstrengend und da ist man dann schneller erschöpft. Und wenn man das weiß, glaube ich, kann man da auch sehr wesentlich nachsichtiger mit sich umgehen. Einmal von der Reizsensibilität ganz abgesehen. Auch die führt schneller zur Erschöpfung. Und ich glaube, ganz wichtig ist es, wenn wir beim Thema Selbstführung sind, spür mal in dich rein, was eigentlich deine Bedürfnisse sind. Ja, ich weiß, das ist nicht so leicht, gerade bei Neurodivergenten. Aber vielleicht kannst du ein bisschen spüren, welche Rahmenbedingungen sind, die du brauchst, damit es dir gut geht. Und wenn du das spürst, dann kannst du es auch kommunizieren, beziehungsweise auch danach Ausschau halten. Und wenn du dich traust, wenn du dich soweit fühlst, dann setz dich gerne auch ein für Neuroinklusion. Ja, also wir haben so den Spruch, der mir sehr gut gefällt, keine Diskussion über uns, ohne uns. Und ich glaube, da
Ja,
liegt
das ist gut.
einfach, ja, da liegt sehr viel Ermächtigung und Handlungskompetenz auch drinnen und das gefällt mir sehr gut.
Du, vielen, vielen Dank. Du, unsere Zeit ist wirklich wie verflogen. Wir kommen jetzt schon fast zum Ende unseres Gespräches. Danke für deine Zeit und danke auch für diese ganz wichtigen Insights, die ich vermute, noch gar nicht so richtig in der Gesellschaft angekommen sind. Und wenn, dann sind sie angekommen. Schauen wir mal auf Kinder, die ADHS diagnostiziert bekommen, weil sie halt nicht ins Schulsystem passen. Das kennst du ja gerade aus deinen ersten Schritten im Berufsleben. Ja, wie schnell werden die dann medikamentös irgendwie ruhig gestellt, was ja auf Dauer im Leben ganz, ganz schlecht ist. Und wenn ich also wirklich auch weiß, das ist etwas, was ich 20% der Bevölkerung haben, also jetzt nicht ADHS, aber so ein Mix aus allen Neurodiversitäten, dann sehen wir eigentlich eine große Notwendigkeit, das noch mehr in die Welt zu tragen. Sophie, es ist ein ganz wichtiger Beitrag, aber sag mir doch nochmal, du bist ja jetzt in diesem Umfeld, das wirklich auch Corporate Learning mitzugestalten und da auch diese Themen anzustoßen. Was ist denn so etwas, was dich morgens freudig aus dem Bett hüpfen lässt? Wo nimmst du deine Freude her?
Ja, ich würde tatsächlich sagen, das ist ganz stark der Austausch mit anderen, vor allem anderen, die mich inspirieren, weil ich da sehr neugierig bin, gerne dazulernen und dann aber auch das Gelernte gern weitergebe. Das ist wirklich was, das macht mir Freude.
Ja, danke dir, danke. Auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Und damit ihr genau dieser Einladung auch folgen könnt, findet ihr die Kontaktdaten zu Sophie in den Shownotes. Das heißt, ihr könnt gerne mit ihr Kontakt aufnehmen. Sie freut sich darüber, das hast du gerade gesagt. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Alles, alles Gute. Unsere gemeinsame Zeit ist wieder sehr, sehr schnell vergangen. Du hast den Podcast Love to Lead für New Work und New Leadership und für Organisationen und Führungskräfte im Wandel gehört. Danke, dass du wieder deine Zeit mit uns verbracht hast. Und wenn dir unser Podcast gefällt, dann freue ich mich riesig, wenn du diesen in deinem Netzwerk weiterempfiehlst. Ja, und falls du über Spotify oder Apple Podcast hörst, dann gib uns doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung. Das hilft uns dabei, Menschen wie dich zu erreichen, denen es auch ein Anliegen ist, Führung zu lieben und eine Arbeitswelt zu schaffen, in der wir alle gerne mitgestalten möchten. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.